Herr Eisenlohr, Sie veranstalten einen ungewöhnlichen Doppelabend gegen Ende des Heidelberger Frühlings, nämlich, dass Sie, ja, kann man sagen, alle mehrstimmigen Gesänge mit Klavier aufführen an diesen beiden Abend, oder ist es auch eine Auswahl?
Das ist ein bisschen schwer zu beantworten, und zwar aus dem einfachen Grund, weil Schubert seine mehrstimmigen Gesänge in der Mehrzahl der Fälle gar nicht als chorisch oder solistisch aufzuführen bezeichnet hat. Da gibt es einfach Stimmenbezeichnungen, Sopran, Alt, Tenor, Bass und fertig, aus. Und das heißt ja nicht automatisch, dass das jetzt chorisch oder solistisch zu besetzen ist. Also das ist sehr flexibel und das ist wohl auch von Schubert so intendiert. Das sind ja viele Gelegenheitswerke und da wurde nicht für feststehende bestimmte Ensembles komponiert, sondern für einen Geburtstag oder für ein Begräbnis oder einfach für ein geselliges Beisammensein. Und da haben die gesungen, die da waren und singen konnten.
Es könnte ja sein, dass die Wahl, die Sie getroffen haben, indem Sie es weitgehend solistischer besetzen, also pro Stimme zwei Sängerinnen und Sänger, dass das der Textverständlichkeit zugutekommt.
Natürlich ist das eine Sache der Textverständlichkeit auch, aber man kann natürlich sehen, wenn bestimmte Formen in den einzelnen Stimmen sehr anspruchsvoll gesetzt sind, also wo man sich wirklich vorstellen kann, da braucht man richtig ausgebildeten solistischen Sänger dafür, dann besetzt man das natürlich auch entsprechend.
Das Spannende für die Beteiligten, wahrscheinlich auch für Sie als Spiritus Rector und Klavierbegleiter, könnte ja sein, dass Sie jetzt das zum ersten Mal im Konzertsaal aufführen. Bis jetzt gibt es eine CD-Einspielung, die sozusagen dem Auftritt im Heidelberger Frühling vorausgeht. Aber nun müssen Sie sich wirklich mit lebendigem Publikum auseinandersetzen. Und eben diese beiden Abende, was ja auch außergewöhnlich ist, dass es so hintereinander gegeben wird.
Ja, das ist natürlich ganz wunderbar für alle Beteiligten, dass das nicht einfach nur in Anführungszeichen für das Studio einstudiert wurde, sondern dass wir damit auch in den Konzertsaal können, was natürlich auch andere Anforderungen zum Teil für die Sänger mit sich bringt und dass zum Beispiel nicht der erste Tenor, der zum Teil aberwitzig, halsbrecherisch schwere Sachen zu singen hat, in zu vielen Liedern direkt hintereinander sich halb zu Tode singt, sondern dass man da ein bisschen Abwechslung hat in den Besetzungen auch, dass jeder mal eine Pause zwischen rein hat. Also da gibt es andere Anforderungen, aber die natürlich auch auf ihre Art sehr reizvoll sind und wir freuen uns natürlich sehr, dass wir das beim Heidelberger Frühling zur Aufführung bringen können.
Wenn Sie sagen, aberwitzig schwer für den ersten Tenor, die anderen Stimmen werden auch nicht immer ganz leicht sein, konnten denn die Freunde von Schubert, die also bei diesen Gelegenheiten das auch singen sollten, waren die denn so fit im Singen, dass man denen das zumuten konnte?
Man muss natürlich sagen, dass Schubert auch zum Teil sicher vorher wusste, wer diese Sachen singen wird und dass der sozusagen die kompositorischen Anforderungen an diese Leute angepasst hat. Aber viele von denen waren ganz hervorragende Sänger, zum Teil professionell, zum Teil halbprofessionell, zum Teil durch einfach sehr viel Singen, sehr versiert. Da gibt es natürlich auch in den anderen Stimmen hohe Anforderungen. Ich habe jetzt nur den Tenor 1 herausgehoben, weil es da gerade in den Männerensembles ein paar wunderbare Lieder gibt, wo ganz deutlich unterschieden ist. Da ist sozusagen der Tenor 1, der große Solist, der sich so ein bisschen raushebt und das andere ist sozusagen die Begleitkombo. Und das sind die Stücke, die wirklich sehr, sehr, sehr schwer zu singen sind und die nicht viele Tenöre wirklich sehr gut singen können.
Die Lieder sind alle so in den 1820er Jahren entstanden, ungefähr, also die Masse der Lieder. Die Texte stammen von berühmten Namen, von Goethe, Schiller, Grillparzer und so weiter, dann von Schubert-Freunden, dem Hüttenbrenner und dem Schober. Aber es tauchen auch Autoren auf, die Gedichte geschrieben haben, die man im Gemeinen gar nicht kennt. Da gibt es einen Kolumban-Schnitzer von Merau und einen Ludwig Theobuhl-Kosegarten. Haben die irgendeine Bedeutung bei Schubert gehabt?
Der Kosegarten schon, der war zu seiner Zeit sogar ein recht renommierter Dichter und Lyriker in der Epoche der Empfindsamkeit, war Pfarrer auf Rügen, hat aber viele Gedichte geschrieben, die auch veröffentlicht hat. Und Schubert hat eine ganze Menge von diesen Kosegarten-Gedichten vertont.
Wie ist denn die Grundstimmung dieses Programms? Also man denkt natürlich hochromantisch, 1820er Jahre, da werden alle Gefühle, die romantisch sind, bedient. Wie sehen Sie es?
Es gibt ein sehr großes Ausdrucksspektrum in diesen knapp 30 Liedern, die wir in diesen zwei Abenden darbieten werden. Also es gibt natürlich vor allen Dingen diese geselligen, zum Teil sehr humorvollen Lieder und Texte. Es gibt Trinklieder, es gibt aber auch sehr tief philosophische, religiöse Themen. Es gibt Liebeslieder natürlich, es gibt Danksagungen nach Genesung. Also da gibt es eine sehr große Themenvielfalt und eine sehr große Ausdrucksvielfalt. Also es ist gar nicht nur immer so das leicht beschwingt Gesellige, was da zum Tragen kommt, sondern auch ganz andere Ausdrucksnuancen.
Man sagte, dass Schubert sehr nah am Text auch komponiert hat. Also die Stimmung, die im Text, in den Gedichten geboten werden, die nimmt er dann für seine Kompositionen auf.
Die innere Übereinstimmung zwischen textlicher Aussage und dem, was der Schubert dem an Musik dazugegeben hat, ist doch bei ihm einzigartig und sehr eng verquickt. Also auf sehr verschiedene Arten muss man immer sagen, das ist nicht so eine Musik, die belanglos daneben läuft, sondern die einem Text unter Umständen sogar eine tiefen Dimension gibt, die er von sich aus beim einfachen Durchlesen gar nicht so offenbaren würde. Das betrifft vor allen Dingen die literarisch eher zweitrangigen Gedichte aus dem Freundeskreis, wo ja viele einfach Hobbydichter waren oder so, wo die Gedichte für sich nicht so toll sind. Aber wenn man sie im Zusammenhang mit Schuberts Musik hört, wirklich Tiefe bekommen.
Geht es bis in die Düsternis der Winterreise?
Nicht in die Düsternis der Winterreise. Die Winterreise ist ja da wirklich auch ein Ausnahmestück, auch innerhalb Schuberts Liedschaffen, für einen einzelnen und einsamen Menschen geschrieben. Sowas kann in einem Ensemble eigentlich nicht ausgedrückt werden. Aber es gibt durchaus ein paar Lieder, die sehr in sich gekehrt, auch melancholisch und ein bisschen sozusagen verschattet sind.
Sie selbst, Herr Eisenlohr, haben sämtliche Schubert-Lieder eingespielt. Also Sie haben nicht gesungen, Sie haben begleitet und haben mit Sängern zusammengearbeitet. Man kann ja sagen, dass Sie dadurch sicher zum Schubert-Spezialisten geworden sind.
Ich werde nicht so gern in diese Schublade gesteckt, aber natürlich, wenn man alle oder nahezu alle Schubert-Lieder gespielt hat, dann kennt man sich natürlich aus und hat dann einen besseren und größeren Überblick als manche Kollegen, die breit gestreuter sozusagen in den letzten 10 Jahren gespielt haben. Wobei ich auch sagen muss, man versteht immer wieder Dinge neu und manchmal denke ich, die Gesamtaufnahme würde ich jetzt eigentlich gern nochmal von vorne anfangen. Dann wird sie wieder anders sein.
Und wie stellen Sie sich jetzt Schubert vor, wenn Sie mit ihm Zeitgenosse wären? Wäre das ein interessanter Mensch für Sie?
Wahrscheinlich kein ganz einfacher Zeitgenosse. Wahrscheinlich auch ein eher verschlossener, introvertierter Typ, aber auch dem Feiern natürlich zugeneigt. Und ich glaube, einer, der nicht sehr viel Worte über sich selbst und das, was er tut, gemacht hat. Ich habe mir oft gedacht, ich würde viel drum geben, einen Tag in seinem Leben oder mit seinem Leben teilen zu dürfen.